Und zwar sage ich manchmal, ich gehe manchmal lieber auf eine Beerdigung als auf eine Hochzeit. Und manche schauen mich dann an und denken, was ist nur los mit dir? Bist du krank? Hast du Gefallen daran, wenn Menschen sterben? Nein, auf keinen Fall. Es ist sogar sehr schlimm, wenn Geliebte einfach sterben. Aber ich war schon auf vielen Hochzeiten und ich gehe gerne auf Hochzeiten, vor allem wenn es enge Freunde oder Familienmitglieder sind. Alle sind glücklich, auf einmal sind auch die Paare glücklich, die sonst zu Hause nicht glücklich sind, alles wunderbar. Aber auf einer Beerdigung kommt eine Wahrheit zum Vorschein, die der Mensch gerne verdrängt. Und zwar, dass man so, wie man auf die Erde gekommen ist, so auch gehen wird. Ein guter Freund von mir musste, der ist in meinem Alter, seine Eltern letztes Jahr zu Grabe tragen, in einem Jahr. Und es war ein sehr schlimmes oder schweres Jahr für ihn, wo er auch sehr viel gelernt hat. Und ich war auf beiden Beerdigungen. Und eine Beerdigung ist irgendwie bereichernd, weil sie dir zeigt, okay, dass du ein tolles Haus hast oder ein Auto oder viel Geld oder Schönheit, vergeht einmal. Und als ich am Grab vorbeigegangen bin, und das ist meistens so, da steht erstmal ein Holzkreuz und irgendwann mal, wenn der Grabstein fertig ist, kommt da, steht dann da entweder ein Zitat drauf oder ein Bibelvers oder irgendetwas in der Art. Nun stell dir mal vor, du gehst an einem Grabstein vorbei und da steht dein Name, und ich setze jetzt hier meinen ein, und da steht, Kevin lebte nach dem Willen Gottes, aber nicht von ganzem Herzen. Das wär ein Zitat für einen Gläubigen auf einem Grabstein, oder? Aber so ähnlich wird eine Person in der Bibel beschrieben in 2. Könige Kapitel 10. 2. Könige Kapitel 10. Und vorher will ich einfach nur den Hintergrund erklären, wo wir eigentlich gerade sind. Der Priester Elisa, der Prophet Elisa, er sagt zu seinem Prophetenjünger, geh bitte zu Jehu, das war damals ein Kriegshauptmann, geh bitte zu ihm. Und er hat ihm eine Botschaft weitergegeben und außerdem gesagt, salbe ihm zum König. Er wird König werden. Und der Prophetenjünger geht auch zu Jehu und salbt ihm zum König und gibt ihm auch einen Auftrag. Und der Auftrag beinhaltet außerdem, dass er das Haus Ahabs vernichten soll als Gottes Gericht für seine Sünde. Und Jehu, er führt den Auftrag aus, er wird König, er vernichtet das Haus Ahabs, aber er schießt auch übers Ziel hinaus, weil er noch viel mehr Blut vergießt, als er eigentlich hätte vergießen sollen. Ja, er tat, was Gott wollte, aber er ging darüber hinaus. Und dann lesen wir in 2. Könige, Kapitel 10, die Verse 30 und 31. Doch sprach der Herr zu Jehu, weil du dich gut gehalten und getan hast, was recht ist in meinen Augen, weil du am Haus Ahabs gehandelt hast, nach allem, was in meinem Herzen war, so sollen Nachkommen von dir bis in das vierte Glied auf dem Thron Israels sitzen. Aber Jehu achtete nicht darauf, von ganzem Herzen nach dem Gesetz des Herrn, des Gottes Israels zu wandeln. Denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte. Er lebte nicht für den Herrn von ganzem Herzen. Nun, hier steht es genau, er hielt sich nicht an das Gesetz des Herrn. Wir lesen, und um diesen Vers wird es gehen, Vers 31, wir lesen ganz am Anfang, Jehu achtete nicht darauf. Das bedeutet nicht, dass er es nicht wusste, dass er unwissend war, sondern es war ein bewusstes Nichtbeachten des Wortes Gottes. Er hat es bewusst ignoriert. Er wollte auf das Gesetz nicht achten. Auf einiges wollte er achten, anderes hat er aber ignoriert. Und dann kommen wir da zu der Stelle, wo steht, von ganzem Herzen nach dem Gesetz. Jehu tat einiges, was Gott ihm gesagt hatte, aber er tat es nicht von ganzem Herzen. Es war ihm zu viel, er wollte den vorübergehenden Genuss der Sünde noch genießen. Es war ihm zu anstrengend, er tat das, was ihm gefiel. Stell dir mal heutzutage eine Gemeinde vor, sie wird folgendermaßen beschrieben. Eine Gemeinde, sie ist gekennzeichnet von Bemühungen, von standhaftem Ausharren, Sie erträgt die Bösen nicht, sie entlarvt Lügner und ihr Lehrer. Das heißt, sie behalten die richtige Lehre. Sie ertragen Schweres, sie arbeiten für den Herrn und werden nicht müde. Und wir würden sagen, so eine Gemeinde ist wunderbar. Und so sollten wir sein, oder? Und so beschreibt Gott die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung Kapitel 2. Aber sagt dann gleichzeitig im Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Sie haben so viel Gutes getan. Es war wirklich biblisch, was sie getan haben, aber das hatte Gott gegen sie, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und William MacDonald schreibt in seinem Kommentar dazu, das Feuer der Zuneigung war heruntergebrannt. Sie hatten noch eine gesunde Lehre und waren aktiv im Dienst, doch das wirkliche Motiv allen Dienstes für den Herrn war ihnen abhanden gekommen. Kurz gesagt, sie haben die Leidenschaft verloren. Sie haben vieles noch getan, aber ihr Herz war nicht mehr dabei. Die Irina, meine Frau, hat mir auch manchmal in unserer Beziehung gesagt, dass ihr irgendetwas fehlt. Ist nicht schön zu hören? Irgendwas fehlt dir. Wie bei mir? Kann dir was fehlen? Und sie konnte es mir oft nicht genau erklären. Und heute ist es immer noch manchmal so. Ja, irgendwas fehlt mir. Und ich denke mir, was ist denn das Problem? Ich sorge für unsere Familie, uns geht's gut. Aber genau das ist das Problem. Das war oft das, was ich gesagt habe. Aber das, was oft nicht auszudrücken ist, ist, dass einem das Feuer fehlt, die Zuneigung, das Herz. Die Handlungen sind da, aber das Herz ist nicht dabei. Und so genau ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir können so viel für Gott tun, aber wir können mit dem Herzen weit von Gott entfernt sein. Zur Zeit Jesu gab es eine Gruppe von Menschen, und das war die geistliche Elite. Sie fasteten, sie beteten, sie kannten die Schriften auswendig. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nun, wir, die wir die Bibel kennen, wir sagen, ja, das waren die Bösen. Aber für damals, für die Leute, war das die geistliche Elite. Sie haben zu diesen Menschen raufgeschaut. Und ich liebe am meisten die Stellen in den Evangelien, wo Jesus mit den Pharisäern spricht. Also das sind meine Lieblingsstellen, davon werde ich nie müde. Aber was genau hatte Jesus gegen sie? Und das lesen wir in Matthäus 23. Ich will nur kurz darauf stehen bleiben. Matthäus 23. Da ist sehr viel zu sagen, aber ich will erstmal nur die Verse 23 und 24 lesen. Matthäus 23, die Verse 23 und 24. Wo steht, und das sagt Jesus zu den Pharisäern: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt und das Kamel aber verschluckt. Die Pharisäer, sie waren sehr, sehr kleinlich in der Anwendung einiger Gebote, aber sie vernachlässigten das, was wirklich wichtig war. Und auch wir müssen uns in Acht nehmen, denn wenn es dem Satan nicht gelingen wird, uns in grobe Sünden zu stürzen, wird er bemüht sein, uns zu kleinlichen Pharisäern oder kleinlichen, engstirnigen Pharisäern oder Christen zu machen, die das Wichtigere vernachlässigen und das, was nicht so wichtig ist, betonen. In 1. Timotheus 4, Vers 16 sagt Paulus an Timotheus: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre und bleibe beständig dabei. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und hier ist retten gemeint im Sinne von zu einem ein sinnvolles Leben, ein Leben für den Herrn. Das musst du tun. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und wenn du das tust, wird es einen Einfluss auf die Menschen um dich herum geben. Und genau das Gegenteil taten die Schriftgelehrten und Pharisäer. In Matthäus 23, Vers 5, dem Kapitel, wo ich schon mal gerade was vorgelesen habe, lesen wir: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr, als ihr es seid. Paulus sagt Timotheus, wenn du Acht hast auf dich selbst und auf die Lehre, es wird einen guten Einfluss auf andere Menschen geben. Die Pharisäer achteten nicht auf ihren eigenen geistlichen Zustand und auf die Lehre, was Gott ihnen sagen wollte, und es gab einfach schlimme Auswirkungen. Sie haben nämlich Menschen erzogen, die noch schlimmer waren als sie selber. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wenn wir daran denken, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben, denken wir schnell an Aktivität. Wir denken schnell, okay, jetzt müssen wir was tun. Aber unsere Motivation, etwas für Gott zu tun, wird schnell zum Erliegen kommen, wenn nicht die Wurzel unseres Problems bearbeitet wird. Denn das, was du bist, wirst du auch sein. Ich werde darauf noch eingehen. Für uns als Christen geht es nicht um Lebensverbesserung, sondern es geht um Lebensveränderung. Wie geschieht echte Veränderung? Nun, was ist die Reaktion, wenn du sündigst? Was ist das Erste, was du machst, wenn du sündigst? Und ich ertappe mich oft dabei, einfach zu sagen, okay, das muss ich jetzt besser machen. Was soll ich jetzt tun? Das darf nicht mehr passieren, und das ist richtig. Aber das Erste, was ich tue oder was ich tun soll und worin ich wachsen muss, ist, zum Herrn zu kommen und meine Beziehung mit ihm in Ordnung zu bringen. Das Erste, das soll meine erste Reaktion sein. Ich muss meine Schuld ihm bekennen. Nun, ich bekenne Gott nicht meine Schuld, weil ich Angst habe, in die Hölle zu kommen und weil ich in den Himmel kommen will. Das hat Jesus schon für mich getan. Ich bin schon sein Kind geworden. Aber ich bin ein Kind Gottes geworden. Er ist mein Vater und jetzt liebe ich Gott. Und deswegen komme ich zu ihm, um meine Beziehung ins Reine zu bringen. Joachim hat vorhin schon gesagt, wofür wir danken sollen, ist, dass wir Kinder Gottes sind. Nun, kein Mensch ist von Geburt auf Gottes Kind. Von Geburt auf sind wir alle Geschöpfe Gottes. Aber wir sind nicht Kinder Gottes. Zu einem Kind wirst du gemacht. So lesen wir es auch in Johannes 1, Vers 12. Nur wer den rettenden Glauben an Jesus hat, der hat ewiges Leben. Nur der Mensch, der seine Schuld eingestanden hat, sie bereut hat und seine Schuld auf Christus geworfen hat, der Mensch, der glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, er hat ewiges Leben. Und die Folge auf dieses neue Leben ist ein neues Leben, ein neuer Lebenswandel. Es ist nicht mehr derselbe Mensch, vielleicht äußerlich, aber er hat ein neues Verlangen, eine neue Sehnsucht. Er will jetzt Gott gefallen. Hast du das erlebt? Jehu, der nur einiges aus dem Gesetz hielt und anderes nicht, so wie die Christen in Ephesus. Sie taten einiges, aber hatten ihr Herz verloren. Und genauso die Pharisäer, die viele aus der Schrift kannten, sie hatten ihr Herz verloren. Nun, was können wir tun, dass es uns nicht passiert? Das ist ja wahrscheinlich die Frage. Jeder kennt es, jeder kennt es. Das Erste, was wir dagegen tun können, ist, in der Liebe Jesu zu wachsen. Die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14. Nicht die Angst vor Gott, sondern die Liebe Christi drängt uns zu allen Menschen hin. Und deswegen sollen wir in der Liebe Christi wachsen. Und das sehen wir überall in der Bibel, auch in den Briefen. Nehmen wir Epheser Kapitel 5, wo Paulus schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er bringt oft diesen Vergleich oder vergebt einander gleich, wie Christus euch vergeben hat. Wir müssen in dieser Liebe wachsen, und diese Liebe, wenn wir diese Liebe verstehen, werden wir sie auch auf andere Menschen anwenden können. Was können wir weiterhin tun? Wir sollen nicht, und das hatte ich gerade schon erwähnt, nicht die Auswirkung der Sünde bearbeiten, sondern das Problem. Nun nehmen wir mal an, wir sitzen mit der Familie oder mit Freunden und du bist gläubig. Und du bringst so einen Satz, der ist richtig stolz. Und du denkst dann im Nachhinein, oh Mann, das war echt stolz von mir. Ich muss jetzt darauf achten, das nicht mehr zu sagen. Ich muss echt aufpassen. Was werden die Menschen von mir denken? Aber das ist nur eine äußerliche Veränderung, wie wir sie bei den Schriftgelehrten und Pharisäern in der Bibel sehen. Vielmehr ist das Erste, was wir tun sollen, wenn wir stolz in unserem Herzen sehen, dass wir Buße tun, sagen, Herr, vergib mir. Und wie kann ich dagegen kämpfen? Mit dem Wort Gottes. Was sagt die Bibel über Stolz? Vielleicht denke ich dann an 1. Korinther 4, wo steht, was hast du, oh Mensch, was du nicht empfangen hast? Und die Schrift gibt mir einfach Argumente, warum ich nicht stolz, überhaupt stolz sein kann. Es gibt keinen Grund dafür, denn alles bekomme ich vom Herrn. Es ist auch klar, dass es immer ein Kampf bleiben wird. Es gibt keine Zauberformel und wir können sagen, wow, jetzt lebe ich immer von ganzem Herzen für den Herrn. Sondern es wird immer ein Kampf sein. Und es ist nicht immer der Zeitpunkt, wo ein Mensch gläubig wird, dass er von ganzem Herzen für den Herrn lebt. Es gibt Zeitpunkte, da hat er mit Sünden zu kämpfen und er will davon nicht loslassen. Und irgendwann mal kommt er zu dem Moment, wo er sagt, das ist es nicht wert. Das, was Jesus für mich bereitet hat, ist viel besser. Und so gibt es Momente in unserem Leben, die dahin führen, dass wir den Herrn mit ganzem Herzen lieben und sein Wort ernst nehmen. Was wir weiterhin dagegen tun können, ist eine tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist das, was wir alle wissen. Gleichzeitig muss ich auch sagen, jeder von uns kann täglich in der Bibel lesen, kann beten, kann in den Gottesdienst kommen und kann mit dem halben Herzen nur dabei sein. Wenn wir im Wort lesen, müssen wir uns immer die Frage stellen, entspricht das meinem Leben? Entspricht das meinem Leben? Und wenn wir beten, müssen wir ehrlich zum Herrn kommen und uns prüfen und sagen, Herr, ich lebe momentan nicht von ganzem Herzen für dich, aber du kannst es bewirken. Hilf mir. Und manchmal, ich denke, jeder von uns kennt es, man stellt sich vielleicht die Frage, wie ist meine Beziehung zum Herrn? Und irgendwie, man weiß es nicht, man ist innerlich gespalten und mir hilft da eine Stelle aus Psalm 139. Psalm 139, die Verse 23 und 24, wo geschrieben steht: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Manchmal kennen wir unsere Motive nicht, manchmal kämpfen wir mit uns selbst und dann können wir diese Verse beten. So ging es nämlich David auch. Auch ihm ging es so, dass er nicht wusste, Herr, wie ist mein Leben eigentlich vor dir? Und dann sagt er das und auch du kannst es beten. In unserem Ausgangsvers in 2. Könige 10, 31 lesen wir, er achtete nicht darauf, auf das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels. Ein hingegebenes Leben für Gott ist ein hingegebenes Leben zu seinem Wort, zu der Bibel, die wir heute hier haben. Ich kann nicht sagen, ich liebe den Herrn mit ganzem Herzen, aber tue nicht das, was geschrieben steht. Es ist ein Widerspruch in sich. Es geht nicht um meine Vorstellung oder meine Erfahrung oder meine Meinung, sondern es geht um das Wort, das geschrieben steht. In meiner Bibellese jetzt durch Matthäus ist mir etwas Faszinierendes aufgefallen, was Jesus ständig tut. Und ständig sagt er, es steht geschrieben oder habt ihr nicht gelesen. Und was besonders interessant ist, Jesus sagt das zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die die Schrift am besten kannten. Viele, die kannten es auswendig. Und Jesus in den Gesprächen sagt er zu ihnen, habt ihr nicht gelesen? Matthäus 12, und ich werde einfach einige Beispiele geben, um zu sehen, wie oft Jesus das sagt. Jesus hat sich immer auf die Schrift berufen, auf die Bibel. Matthäus 12, im Vers 3. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen? Im Vers 5, oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen? Schauen wir weiter zu Matthäus 15. Matthäus 15, Vers 7. Auch da wieder zu den Pharisäern. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Gehen wir ein paar Kapitel weiter zu Matthäus 19. Matthäus 19, Vers 4, auch da sagt er zu den Pharisäern, er aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie im Anfang als Mann und Frau schuf? Wir können zwei Kapitel weitergehen, zu Matthäus 21, Vers 16, und sprach zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, habt ihr noch nie gelesen? Und ich habe noch einige Bibelstellen, ich werde sie nicht alle vorlesen, aber hier sehen wir, wie sehr Jesus das auch betont hat und wie er nicht einfach gehandelt hat nach seiner Meinung oder Erfahrung, sondern er hat was getan und oft hat er es nicht gleich gesagt, warum. Aber die Pharisäer kamen, haben ihn verurteilt, warum machst du das so? Und er sagt, es steht doch geschrieben, oder habt ihr nicht gelesen? Das ist sehr interessant. Außerdem achtete Jehu nicht darauf, nach dem Gesetz zu wandeln. Ich bin mir sicher, er kannte auch nicht das Gesetz vielleicht so gut, das kann ich nicht sagen, aber worauf er auch nicht achtete, ist, dementsprechend zu leben. Es bringt dir rein gar nichts, heute das Wort zu hören, wenn du nicht mit der Bereitschaft kommst, es auch zu tun. In Jakobus 1, 25 lesen wir, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, der Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Jehu achtete nicht darauf, nach dem Gesetz des Herrn zu wandeln. Und ich möchte hier auch uns warnen, weil es auch da eine Gefahr gibt, und das will ich hier kurz erwähnen. Du kannst beim Reiten auf einem Pferd von zwei Seiten herunterfallen. Und so ist es auch im Wandel für Gott oder mit Gott. Du kannst, und das hatte ich schon beschrieben, auf der einen Seite sein wie die schriftgelehrten Pharisäer. Du kannst kleinlich, richtend, verurteilend und heuchlerisch werden, indem du dich auf die kleinen Dinge konzentrierst und das Wichtigere vergisst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch fleischlich werden. So nennt Paulus die Christen in 1. Korinther 3. Die Sünde verharmlosen, die Sünde herunterspielen und jedes Gebot oder Verbot wird als gesetzlich abgeschrieben. Daher ist es wichtig, dass wir eine gute Schriftkenntnis haben und ein aufrichtiges Herz. Und das zusammen bringt gute Frucht. Wir sollen sein wie Jesus. Jesus hat ständig gesagt, denn es steht geschrieben. Wir lesen dann weiter im zweiten Teil des Verses. Denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams. Nun, da müssen wir zurückgehen. In 1. Könige 12 lesen wir, dass Jerobeam errichtete zwei goldene Kälber auf und sagte zu den Israeliten, ihr sollt diese Kälber anbeten, denn die sind es, die euch aus Ägypten geführt haben. So dreist und so gottlos war er, dass er das, was Gott getan hat, diesen Kälbern zugeschrieben hat. Und Jehu, als er König geworden ist, ja, er hat die Priester Baals töten lassen, aber diesen Dienst, diese Kälberanbetung hat er einfach ignoriert. Jehu hat einige Sünden toleriert, einigen Geboten hat er Aufmerksamkeit geschenkt, anderen wenig oder gar nicht. Bei Jehu war es ein absichtlicher Ungehorsam. Aber selbst bei uns oder bei dir, wenn du aufrichtig dem Herrn dienen möchtest, kann es geschehen, dass du dasselbe tust, nämlich weiter in Sünde lebst, wenn keine gute Schriftkenntnis da ist. Und mit Schriftkenntnis meine ich einfach, dass man die Bibel kennt. Das ist das A und O. Ja, du kannst die Bibel sehr gut kennen und nicht danach leben, aber wenn du die Bibel nicht kennst, kannst du nicht von Herzen für ihn leben. Es ist so wichtig, die ganze Schrift gut zu kennen, um ein gesundes und ausgewogenes christliches Leben zu führen. Stellt euch mal vor, ich würde über Jahre nur die Evangelien lesen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ich würde nur das lesen. Ich hätte wahrscheinlich eine bessere Kenntnis davon als jetzt von den Evangelien, aber ich könnte nicht richtig sagen, was eigentlich die Gemeinde ist. Ich könnte nur bruchstückhaft sagen, okay, es wird eine Gemeinde kommen. Jesus hat zwar ein bisschen davon gesprochen, aber ich wüsste nicht genau, wie es funktioniert, wie es in den Briefen geschrieben steht. Oder stellt euch vor, ich würde nur das Alte Testament lesen. Ja, auch dadurch könnte ich gerettet werden, denn da stehen einige Verheißungen und ist alles auf Jesus hin geschrieben. Aber ich würde nicht das Evangelium in seiner ganzen Größe und Freude sehen können. Oder stellt euch mal vor, ich würde nur in der Offenbarung lesen. Ich könnte euch wunderbare Erkenntnisse geben, wenn ich es dann richtig lesen würde. Aber ich wüsste nicht, was meine Aufgabe hier und jetzt ist. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich es haben kann, wenn ich die ganze Schrift lese. Es ist wichtig, dass wir die ganze Schrift kennen. Und mangelndes Bibelwissen kann uns in der Sünde leben lassen. Du kannst es aufrichtig meinen, aber durch mangelndes Wissen wirst du auch in Sünde leben. Jehu ließ diese Götzenanbetung zu. Er ließ diese Sünde zu und auch wir, jeder von uns kämpft mit irgendwelchen Sünden. Es gibt niemanden, der damit nicht zu kämpfen hat. Wir sehen im Alten Testament beispielsweise Rebekka, die ihren Mann auch hinterging, indem sie ihrem Sohn hielt. Wir denken an Salomo, der sich von Gott abgewendet hat und den Göttern seiner Frauen zugewandt hat. Wir denken an Petrus, der manchmal zu schnell geredet hat. Er sollte vielleicht lieber nochmal nachdenken, bevor er spricht. Und Stolz war wahrscheinlich auch eine Schwäche von ihm. Das sehen wir zumindest bei ihm mehr als bei anderen in den Evangelien. Oder wir denken an Hananias und Sapphira, die Gott belogen und heuchelten. So hat jeder von uns auch mit Sünden zu kämpfen. Mit welchen Geh- oder Verboten der Schrift kannst oder willst du nicht ablassen? Es wird eine Auswirkung auf das Leben von dir und anderen Menschen haben. Wir lesen in 2. Timotheus 3 eine Auflistung von Sünden, die kommen werden, die auch schon dort waren, aber die immer mehr zunehmen werden. Es ist Selbstsucht, Geldgier, Prahlerei, Überheblichkeit, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen und das Vergnügen mehr lieben als Gott. Jeder von uns hat mit etwas Individuellem zu kämpfen und du weißt, was es ist. Was tust du dagegen? Und ich will hier betonen, wir tun das nicht, um andere Menschen zu beeindrucken. Ich will nicht von Sünde ablassen, weil vor anderen Menschen, wo ich gesehen werde, sondern einfach, weil Gott hat seinen Sohn Jesus gegeben. Er hat mich befreit. Und Gottes Wort gibt uns die Lösung auf das Problem, wie wir frei werden können von unserer Sünde. Und wir wissen auch, und so schreibt die Bibel, dass Sünde uns nur weiter ins Unglück stürzen wird. Und die Wege Gottes sind wunderbar und besser. Jehu hatte sich auch sicher schon an diese Götzenanbetung gewöhnt. Es war eine Gewohnheitssünde und heute hört man es auch so, nun, ich bin es so gewohnt. Ich habe es immer so gemacht, in meinem Elternhaus war es vielleicht so. Und auch wir sind vieles gewohnt, dass wir auch dazu neigen, Böses gut zu nennen. Auch wir stehen in der Gefahr, uns an den Abfall unserer Zeit zu gewöhnen und es zu verharmlosen, wenn wir unsere Gesinnung nicht am Wort Gottes erneuern lassen. Und wir sind oft blind leider für unsere Fehler. Und deswegen sollte unser Gebet sein, auch oft, wenn wir die Bibel aufschlagen, sagen, Herr, lass mich das nicht mit meiner Brille lesen, sondern zeige mir auch meine blinden Flecken. Oft lese ich die Bibel und denke, ah, okay, das ist damit gemeint. Und dann höre ich vielleicht, jemand redet darüber und denke, was? Das habe ich noch nie gesehen. Und deswegen sollen wir beten, Herr, zeige mir auch meine blinden Flecken. Gott gebraucht auch in meinem Leben andere Menschen, um blinde Flecken in meinem Leben zu zeigen. In meinem Leben einfach, wo ich, vielleicht beobachte ich jemanden und denke, warum macht er das so? Und dann sehe ich, okay, ich mache das falsch. Auch benutzt Gott Biografien von hingegebenen Christen. Ich habe letztens eine Biografie von Chapman gelesen, der ein sehr hingegebener Gläubiger war. Und der hat mir als ob eine neue Welt geöffnet, wie es möglich ist, für den Herrn zu leben. Und ich lese in dieser Biografie und ich frage mich vielleicht, warum macht er das so? Und warum hält er das für falsch und für richtig? Es ist nicht immer alles genauso zu machen, aber es kann eine Hilfe sein. Wir sollen beständig beten, dass wir nicht so sind wie Jehu, der Sünde duldete. Wir sollen ständig beten, Herr, zeige mir auch meine blinden Flecken. Ich will nicht derselbe bleiben, der ich bin. Oft hören wir, bleib wie du bist. Ja, lieber nicht, oder? Wenn wir alle bleiben, wie wir sind, dann gibt es nur mehr Probleme. Wir lesen am Ende vom Vers steht, mit denen er Israel zur Sünde verführt hatte. Jerobeam hat, als er die goldenen Kälber gebaut hat, ein ganzes Volk verführt. Und Jehu hat es in gewisser Weise unterstützt, weil er nicht dagegen vorgegangen ist. Und unzählige Menschen sind verführt worden. Er missbrauchte seine Verantwortung. Und auch jeder von uns trägt eine Verantwortung auch über andere Menschen. Die Frage ist, wie gebrauchst du deinen Einfluss und deine Verantwortung gegenüber anderen Menschen? Wenn ich meine Wenn ich an meine Verantwortung über meine kleine Familie denke, dann graut es mir manchmal davor, weil ich lenke meine Familie auch in eine gewisse Richtung. Die Frage ist, wohin lenke ich meine Familie? Meine Frau und ich, wir sagen unserer Tochter, wir sind gläubige Christen, wir halten uns an die Bibel und sie kann es nicht prüfen. Ja? Sie ist 2, sie kann leider noch nicht lesen, sie kann noch nicht schauen, ob das stimmt, was wir ihr erzählen. Das heißt, sie wächst auf und sie sagt, ja, ich glaube meinen Eltern, das, was sie tun, genauso soll ein Christ sein. Das ist meine Verantwortung. Und auch wenn es manchmal etwas beängstigend ist, ist es gleichzeitig auch ein großes Vorrecht und eine wunderbare Möglichkeit, andere Menschen zu prägen. Denken wir daran, welchen Einfluss Jesus auf die Jünger hatte. Und welchen Einfluss hatten sie auf die ganze Erde? Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, ich weiß nicht genau, aber viele kennen von uns Charles Wesley. Er war ein Erweckungsprediger, aber wenige wissen wahrscheinlich von seiner Mutter, die täglich eine Stunde für ihre Kinder betete und ein vorbildliches Leben führte. Denken wir an Paulus und Timotheus. Vor etwa 4 Jahren, glaube ich, da waren die Rina und ich auf einer Konferenz. Richard Lina waren damals auch dabei. Und wir haben mit einem Mann geredet und er war auf einem Bibelseminar in den Staaten. Und er war da mit einem bekannten Autor, auch viel unterwegs, William MacDonald, von dem ich auch vorhin schon ein Zitat erwähnt hatte. Und man hat förmlich gesehen, als er über ihn geredet hat, wie er sein Leben einfach geprägt hat. Er war beeindruckt von ihm. Er hat gesagt, wow, das war ein Mann, wie ihn die Bibel beschreibt. Er war voller Liebe. Er war einfach anders. Und man hat einfach gesehen, er wurde einfach geprägt. Jerobeam, er verführte das Volk Israel. Wen prägst du oder wen förderst du? Ich habe mit einer Beerdigung begonnen, meine Predigt, und will auch mit einer enden. Wenn du einmal nicht mehr da bist, geht dein Einfluss über deinen Tod hinaus? Und abschließend will ich mit dem Vers aus 1. Chronik, Kapitel 28, Vers 9. 1. Chronik, Kapitel 28, Vers 9. Und da sagt David, der eigentlich den Tempel für Gott bauen wollte, aber Gott ihm gesagt hat, nein, lass es deinen Sohn tun, sagt David ihm Folgendes. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Ich will noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du uns gegeben hast, damit wir ewiges Leben bekommen. Und Herr, du gibst es gern und du möchtest, dass jeder Mensch gerettet wird. Danke für das Vorrecht, Herr, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Es ist die größte Ehre. Danke, dass wir dein Wort haben, in dem wir lesen dürfen, in dem wir erkennen können, was dein Wille ist für unser Leben. Herr, ich bitte dich, dass wir es ernst nehmen, dass wir es wirklich ernst nehmen, dass wir nicht versuchen, Menschen mit unserem Leben zu beeindrucken, sondern dass wir uns einzig und allein vor dich hinstellen, Herr. Ich bitte dich, dass wir auf uns Acht haben, auf uns und auf die Lehre und das, Herr, du wirst es segnen. Ich bitte dich, dass wir wirklich, dass in uns keine Heuchelei ist, keine Bosheit, sondern vielmehr Christusähnlichkeit. Herr, bitte bewirke du das in uns und lass uns andere Menschen prägen, Herr. Wir wollen nicht diese kurze Zeit, die wir hier auf der Erde sind, vergeuden, indem wir für uns leben, sondern Herr, lass unser Leben wirklich ein Wohlgeruch für dich sein, prägen für andere Menschen und dir Ehre bereiten. Amen.